Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass du da bist. Wir wollen hören, was Gott uns zu sagen hat in seinem Wort. Jesus, wir bitten dich, dass du dein Wort gebrauchst, dass du es ausstreust, dass du es segnest, dass du es wirken lässt. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, wie ein Schwert, das scheidet und offenbart, was von dir ist, was wahr und unwahr ist. Danke, Jesus, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen. Ja, ein Gruß auch an alle, die zuschauen. Gott segne euch auch da, wo ihr seid. Ich starte mal mit einer ganz ungewöhnlichen Frage. Darf man als Christ grün wählen? Wie politisch darf Kirche oder Gemeinde sein? Wie komme ich zu der Frage? Ja, wir hatten vor kurzem ja hier in Deutschland den jährlichen evangelischen Kirchentag. Und wer das ein bisschen mitverfolgt hat in den Medien, dann hatte man, ich weiß nicht, ob das täuscht, das Gefühl oder nicht, dann hatte man das Gefühl, dass es im Wesentlichen um politische, um gesellschaftspolitische Themen ging. Und bei der Schlusspredigt behauptete derjenige, der gepredigt hat, Gott sei queer. Und die Evangelische Allianz, ich finde das sehr gut, die hat dann sofort ein Statement gedruckt oder rausgeschickt. Wenn es eine Eigenschaft Gottes gibt, die alles andere überstrahlt, dann ist es eine einzige, von der wir auch gesungen haben. Gott ist heilig. Und dann sind wir zu Hause Zeitungsleser, unser Schwarzwälder Bote, den lesen wir eigentlich ganz gerne. Ich lese auch sehr gerne die Leserbriefe. Und dann hat einer geschrieben, ja, er ist Christ, aber er ist auch überzeugt, dass man als Christ sich auch politisch engagieren muss und Verantwortung trägt in dieser Welt und für diese Welt. Ja, dann habe ich ein Gespräch mit einem Journalisten, den ich eigentlich sehr schätze als Menschen, schon älterer Mann, weise, klug aus meiner Sicht. Kein Christ, und deswegen darf ich ihn hier zitieren. Er wurde gefragt in diesem Zusammenhang, ja, es sind letztes Jahr nur aus der katholischen Kirche 500.000, etwa ausgeschieden aus der evangelischen, auch mehrere hunderttausend. Und er wurde gefragt, was er davon hält. Und er sagte dann nur, ja, es wunderte ihn höchstens, dass nicht noch mehr ausgetreten sind, weil, wozu brauchen sie, nämlich diese Menschen Gott, sie haben ja ihre grüne Bewegung, sagte er. Die Bewegung mit einem Heilsversprechen, zum Beispiel die Klimarettung, die Bewegung mit ihren Messiasen und Propheten, Al Gore, unsere Greta, die Bewegung mit ihrem Fegefeuer als Bestrafung, mit ihrem Ablasshandel, CO2-Zertifikat und so weiter. Zum Schluss sagte er, Luther, würde er heute leben, wäre begeistert mit seinen 95 Thesen, könnte er sie neu formulieren. Und der englische Schriftsteller und Dichter Chesterton war frommer Mann, im letzten Jahrhundert gelebt. Von ihm stammt der Satz, wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, sondern an alles Mögliche. Das ist die Chance der Propheten und sie kommen in Scharen. Und die sind sehr laut und die Stimmen sind nicht zu behören, auch für uns nicht. Dann hören wir häufig die Warnung, unsere Demokratie ist in Gefahr, wir müssen sie retten. Ich habe mich gefragt, was würde Paulus dazu sagen? Paulus, du hast gelebt, du hast nicht nur ein Berufener, du warst auch sehr gebildeter Mensch, ein kluger Mensch, hast eine gute Ausbildung genossen, was hältst du davon? Paulus würde wahrscheinlich sagen, ja, Demokratie, das gab es hier mal in Griechenland. Dann habe ich nachgelesen, sie endete bereits 262 vor Christus mit der Niederlage in einem Krieg und der erneuten Besatzung durch Makedonien. Aber sie war nicht etwa so, wie wir uns sie vorstellen in der heutigen Zeit. Da heißt es, die Athener, direkte Demokratie in Athen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen besaßen nur Männer, deren Eltern bereits Bürger Athens gewesen waren, alle politischen Rechte. Diese registrierten Vollbürger waren andererseits auf allen politischen Entscheidungsebenen größtenteils im Losverfahren mitwirkend beteiligt. So, in der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, gab es eigentlich im Wesentlichen nur Alleinherrscher, die beanspruchten, Gott gleich zu sein. Oder in Israel. Israel war die große Ausnahme. Da gab es tatsächlich auch Jahrhunderte oder Jahrzehnte, wo tatsächlich so etwas wie Gottesherrschaft war, wo Richter direkt zum Volk die Worte Gottes weitergegeben haben, wo Menschen mit ihren Fragen tatsächlich direkt zu Gott gekommen sind. Mose war überfordert, deswegen brauchte er Verstärkung. Aber auch dann wissen wir, ein paar Jahrhunderte später, da wollte Israel auch so sein wie die anderen und hat sich einen König genommen. Und es ging seinen Lauf. Die wenigsten waren gute Könige oder gottesfürchtige Könige. Und natürlich geht es jetzt in der Predigt nicht im Wesentlichen um Politik. Es geht nicht um Politik und auch nicht um Demokratie. Aber es geht schon um eine Wahl, die wir als Menschen treffen und treffen müssen. Und die ist die wichtigste Wahl, die du treffen kannst und du treffen darfst und du treffen musst. Wir lesen dazu aus Matthäus 4, die Verse 8 bis 10. Da heißt es über Jesus: Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Es geht um Gottes Reich versus die Reiche dieser Welt oder im Gegensatz, im Gegenteil zu den Reichen dieser Welt. Und der Feind Gottes, Satan, Teufel, tritt auch an Jesus Christus heran und sagt, zeigt ihm den Globus, vielleicht auch alle Zeit, durch alle Zeiten hindurch, wie in einem Film. Das alles gehört mir, ich gebe es alles dir, wenn du mich anbetest. Das ist mein, sagt er. Und Jesus widerspricht ihm nicht einmal. Er widerspricht ihm darin nicht. Man kann theologisch darüber streiten, ob das wirklich dem Teufel gehört. Naja, aber er ist der Herrscher dieser Welt, der Finsternis dieser Welt. Wir haben schon von der Finsternis gehört. Und Jesus wählt aber bewusst einen anderen Weg und sagt für sich und für alle, die ihm nachfolgen werden, du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Jesus wählt für sich den Weg, Gott anbeten und ihm allein dienen. Wir haben vor einer Woche Taufe gefeiert. Ich fand das so schön, diesen Spruch da auf dem Wasser, ich bin entschieden. Ich bin entschieden, heißt auch, ich habe gewählt. Ich hatte dies und jenes zur Auswahl, vielleicht auch viele Sachen, 10, und ich bin entschieden, ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden, für eine Art zu leben. Ich habe mich entschieden für eine Person, nämlich Jesus Christus und für sein Reich. Und das ist diese Entscheidung, diese Wahl, die jeder treffen muss, der durch diese Welt geht, egal wie viele Jahre auf dem Buckel hat, 55, vielleicht erst 20 oder 10, sobald ihm bewusst wird, sobald Gott Jesus an seine Herzenstür klopft, kann und muss er sich entscheiden. Bei mir war es mit 14. Ich wusste, ich musste mich entscheiden. Ich kenne Freunde, die waren noch jünger, die haben sich schon mit 10 entschieden und die Entscheidung hat gehalten. Ich bin entschieden. Ich will Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Und das ist nichts Neues. Schon im Alten Testament lesen wir, ich habe jetzt wieder mal das fünfte Buch Mose durchgehört. Da sagt Gott zu seinem Volk durch Mose, Mose 30, die Verse 19 und 20, 5. Mose 30. Spricht Gott zu seinem Volk: Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern, Abraham, Isaac und Jakob, zu geben geschworen hat. Schon damals stellte Gott sein Volk vor die Wahl, oder Mose durch den Propheten Mose. Er zeigte ihnen auf, was es bedeutet, Gott zu wählen, sein Reich zu wählen, das Leben nach seinen Geboten zu wählen und was es bedeutet, das andere zu wählen. Das andere bedeutete die heidnischen Götzen, die keine Götter waren und doch hinter denen Dämonen standen und auch heute stehen, wie hinter jedem Götzen. Und er stellt sein Volk vor die Wahl. Erwähle das Leben und es wird dir gut gehen. Oder du erwählst, wenn du das Leben nicht wählst, erwählst du den Tod und du wirst einen Niedergang erleben. Deswegen sagte Gott damals schon, erwähle Gott, erwähle das Leben, erwähle das Reich Gottes. Und Jesus sagt dazu in Lukas 10, lesen wir auch nochmal, Verse 20 und 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Du und ich, wir sind berufen, Bürger seines Reiches zu sein. Überspitzt formuliert kann ich mit Fug und Recht sagen, du bist als Nachfolger von Jesus Reichsbürger im besten Sinne des Wortes. Nicht Bürger des Deutschen Reiches, sondern des Königreichs des Himmels, in dem Jesus Christus als König herrscht. Und es ist ein Königreich, wie wir schon gehört haben. Es ist keine Demokratie, wo man uns bitte sie zu retten. Nein, es ist eine Königsherrschaft, wo du und ich uns bewusst unterordnen diesem Anspruch des Königs, der ja nicht nur König ist, der ist der Schöpfer, er ist der Erhalter, Geber des Lebens. Und wir tun es gerne. Und Jesus sagt, das Reich Gottes, das ist mitten unter euch, es entsteht im Kleinen. Deswegen gebraucht er auch solche in Gleichnissen, solche ja, Bilder, die so scheinbar so unbedeutend sind. Ein Samenkorn, ein Senfkorn, kaum zu sehen, wird gepflanzt und wächst und wächst und wächst. Und es wird ein großer Baum und gibt Schatten und gibt ja, Bäume geben Frucht. So ist das Reich Gottes. So möchte es starten bei dir und bei mir. Nicht mit einem großen Programm, das den Weltfrieden irgendwie verheißt und bringt, sondern mit dir in deinem und meinem Herzen, das zuallererst erst dich und mich in Gottes Reich versetzt. Und da wächst es, wenn wir ihn wachsen lassen. Deswegen schreibt Paulus in Epheser zu der Gemeinde, Epheser 2, heute lesen wir ein bisschen aus der Bibel, die Verse 4 bis 7. Da schreibt Paulus an die Gemeinde: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Wer vor anderthalb Wochen am Donnerstag in Tossingen war und die Predigt von Samuel Peter Schmidt miterleben durfte, da ging es ja die Frage, ja, letzten Endes, kennt dich die andere Welt, kennt dich der Himmel? Und da hat er auch diese Bibelstelle zitiert. Die unsichtbare Welt ist viel näher, als wir manchmal denken. Sie ist so real wie die sichtbare Welt, wie diese Kanzel, die ich anfasse. Die ist nicht nur real, sie ist auch so wirksam. Und Paulus schreibt an die Gläubigen, ihr seid mitversetzt, ihr seid jetzt schon sozusagen Bürger des Reiches Gottes und Bürger dieser ewigen, unsichtbaren Welt. Du lebst als Christ, als Christin bereits in beiden Welten. Wusstest du das? Du bist nicht nur in dieser Welt, die du siehst, morgens aufstehst und den Tag planst, sondern wir leben gleichzeitig, sagt Paulus hier zu der Gemeinde, er hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Jetzt schon, nicht einmal, wenn wir gestorben sind oder entrückt sind, sondern jetzt schon sind wir mit Christus in der unsichtbaren Welt verankert. Und die Frage ist, welche Welt beeinflusst uns stärker? Diese Welt mit ihrem Programm, mit ihrem Druck, auch ja manchmal mit ihrem Stress? Oder ist es die Welt, die wo Gott herrscht, wo Jesus Christus König ist, beeinflusst sie uns? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jeden Tag uns diesem Einfluss unseres Herrn aussetzen, ganz bewusst. Unbewusst passiert das eigentlich selten oder fast nie, weil Gott braucht ein hörendes Ohr und ein offenes Herz, um zu wirken in seinen Nachfolgern, in seinen Kindern. Dazu möchte ich ermutigen, du und ich, wir sind Bürger seines Reiches. Jetzt schon leben wir in zwei Welten, in dieser sichtbaren Welt und sind trotzdem schon mit Christus in seiner Welt. Und es ist gut, wenn uns der Himmel kennt, wie Samuel Peter Schmidt gesagt hat, und wenn wir diesen Einfluss nicht nur selber erfahren, sondern auch weitergeben können. Ja, aber wie ist denn das Reich Gottes? Wir haben vom Reich Gottes gelesen, gesprochen, gehört. Wie ist das Reich Gottes? Paulus findet hier fasst das in einem Satz zusammen. Römer 14, Vers 17. Da schreibt er auch an die Gemeinde, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Essen und Trinken gibt Paulus Anweisungen, dass man sehr, ja, auch rücksichtsvoll miteinander umgeht, auch in Fragen, wo man nicht deiner Meinung ist, wo es Menschen gibt mit schwächerem Gewissen. Da soll man seine Meinung nicht über das Gewissen des anderen stellen. Und da sagt Paulus, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, es ist Friede, es ist Freude im Heiligen Geist. Und Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Ja, wir wissen, Gerechtigkeit ist natürlich in erster Linie Gottes Gerechtigkeit. Wir sind durch seine Gerechtigkeit gerecht gesprochen. Aus uns heraus sind wir nicht gerecht. Im Römerbrief schreibt Paulus ja auch, alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wir sind von uns aus nicht gerecht, nicht fähig, den Test zu bestehen und auch den Anforderungen Gottes. Aber dank seiner Gerechtigkeit sind wir gerecht gesprochen. Aber Gerechtigkeit ist auch etwas, was Gott möchte, dass durch seine, damals schon durch sein Volk Israel, das war der Anspruch Gottes in sein Volk, dass das Volk wie ja, ein Beispiel, ein Zeichen der Gerechtigkeit Gottes in der damaligen Welt, Gottes gute ja, Absichten mit Menschen schon damals unter den Heiden sichtbar machen sollte. Und heute ist es die Gemeinde. Und die Gemeinde, das sind wir, du und ich. Es ist nicht irgendwie eine Organisation, Gego, Gemeinde Gottes oder Evangelische Allianz oder was auch immer. Nein, es sind Menschen, die Jesus nachfolgen, die sich zusammenfinden in einer Gemeinschaft der Gläubigen, der Heiligen. Da möchte Jesus, dass seine Gerechtigkeit durch uns ja, sichtbar wird, nicht nur untereinander, zuerst untereinander, in Rücksichtnahme aufeinander, nicht nur beim Essen und Trinken, sondern auch in anderen Fragen, aber auch nach außen hin, in die Welt hinaus. Ich habe mal auf die Homepage unserer GEGO geschaut, also unserer Zentral, unserer Bewegung. Und da sind die Ziele, das fand ich jetzt ganz gut und ganz hilfreich. Die sind durch 7 Ziele definiert und in der Reihenfolge ist auch die Priorität enthalten. So, Punkt 1 heißt es da Evangelisation. Also die Hauptaufgabe der Gemeinde ist, dass Menschen Gott und Jesus Christus kennenlernen. Das ist immer zu allen Zeiten die Hauptaufgabe gewesen, nichts anderes. Dann Jüngerschaft, dass Menschen nicht nur das Evangelium hören, sondern wachsen, lernen, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen, mit Gott zu leben. Das ist Jüngerschaft. Dazu ist Gemeinde da. Dazu sind diejenigen, die sich taufen lassen, auch Mitglieder der Gemeinde geworden, damit sie lernen. Taufe ist der erste Schritt, aber Jüngerschaft bedeutet lernen, hinter Jesus herzugehen, im Blick auf Jesus, in Gemeinschaft miteinander, in Hören auch auf deinen Bruder, auf deine Schwester. Dann Gemeindegründung als 3. Punkt, Mission, 4. Punkt. Aber dann kommt auch was ganz Praktisches, Lebenshilfe. Bildung, Zusammenarbeit. Also Gerechtigkeit beschränkt sich nicht nur auf das Geistliche, nicht nur auf die Gerechtigkeit untereinander, sondern es geht weiter darüber hinaus. Da fand ich dann ganz hilfreich. Es gab 1974, ich glaube, das ist das einzige Mal, dass es in dieser Form so ein Missionskongress, Weltkongress für Evangelisation gab in Lausanne. Ich glaube, Billy Graham war einer der Mitbegründer bzw. Veranstalter. Und da heißt es dann, also alle, die damals dabei waren, ich war nicht dabei, ich war noch sehr jung und wohnte oder lebte im ganz anderen Bereich dieser Welt. Aber alle, die damals dabei waren, lese ich immer wieder, die hat das sehr geprägt. Also alle, auch die jetzt Leiter in der Leitung immer noch sind und waren. Und da hat man auch zu diesem Thema Gerechtigkeit oder die Aufgabe der Gemeinde, der Christen in dieser Welt Stellung genommen und hat das in einem Artikel zusammengefasst. Die halbe Seite, die halten wir aus, den lese ich mal vor. Da haben die Leiter, die zusammengekommen waren, das so formuliert. Wir bekräftigen, dass Gott zugleich Schöpfer und Richter aller Menschen ist. Wir müssen deshalb seine Sorge um Gerechtigkeit und Versöhnung in der ganzen menschlichen Gesellschaft teilen. Sie zielt auf die Befreiung der Menschen von jeglicher Art der Unterdrückung. Da die Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, besitzt jedermann, ungeachtet seiner Rasse, Religion, Farbe, Kultur, Klasse, seines Geschlechts oder Alters, eine angeborene Würde. Darum soll er nicht ausgebeutet, sondern anerkannt und gefördert werden. Schreiben Sie weiter. Wir tun Buß für diese unsere Versäumnis und dafür, dass wir manchmal Evangelisation und soziale Verantwortung als sich gegenseitig ausschließend angesehen haben. Versöhnung zwischen Menschen ist nicht gleichzeitig Versöhnung mit Gott. Soziale Aktion ist nicht Evangelisation. Politische Befreiung ist nicht Heil. Dennoch bekräftigen wir, dass Evangelisation und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen gehören. Denn beide sind notwendige Ausdrucksformen unserer Lehre von Gott und dem Menschen, unserer Liebe zum Nächsten und unserem Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Die Botschaft des Heils schließt eine Botschaft des Gerichts über jede Form der Entfremdung, Unterdrückung und Diskriminierung ein. Wir sollen uns nicht scheuen, Bosheit und Unrecht anzuprangern, wo immer sie existieren. Wenn Menschen Christus annehmen, kommen sie durch die Wiedergeburt in sein Reich. Sie müssen versuchen, seine Gerechtigkeit nicht nur darzustellen, sondern sie inmitten einer ungerechten Welt auch auszubreiten. Das Heil, das wir für uns beanspruchen, soll uns in unserer gesamten persönlichen und sozialen Verantwortung verändern. Glaube ohne Werke ist tot. Okay, lange Sätze. Ich hoffe, wir haben trotzdem den Hauptinhalt verstanden. Also Gerechtigkeit. Jesus Christus möchte, dass seine Gerechtigkeit durch uns in dieser Welt sichtbar ist und sichtbar wird. Und deswegen bin ich so froh und wir auch als Gemeindeleitung, dass wir jetzt auch wenn es jetzt im Wesentlichen erstmal durch unseren Verein, dass wir auch ganz praktische Hilfe anbieten. Und das ist so toll, dann Geschichten zu hören, wo Menschen gerade dadurch, ja, letzten Endes zu Gott und zur Gemeinde dazukommen. Das gehört genauso gut, genauso zur Gerechtigkeit Gottes. Und das Ziel ist immer, dass Menschen das Heil Gottes erfahren, dass sie nicht nur praktisch geholfen wird, sondern dass sie wirklich das Heil in Jesus Christus erfahren. Das ist das Ziel auch jedes Handels von uns. Und dann haben wir gehört, Friede ist ein Merkmal des Reiches Gottes. Friede natürlich auch wieder zuallererst Friede mit Gott, aber dann auch Friede untereinander. Deswegen schreibt Paulus auch im Kapitel wieder an die Gemeinde in Epheser 4, das lesen wir auch nochmal, die ersten 6 Verse. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle, in euch allen. Paulus bittet und ermahnt die Gläubigen, dass sie untereinander Frieden halten. Und er sagt, gut, okay, ich weiß, man kann nicht mit jedem bester Freund sein. Und wir Menschen sind so unterschiedlich, auch in unserer Gemeinde, wissen wir, sind wir nicht nur aus verschiedenen kulturellen Hintergründen, auch sozialen Hintergründen vielleicht und auch aus verschiedenen Ländern. Und doch, wenn nicht in der Gemeinde, wo ist dann Friede, echter Friede untereinander möglich? Und Paulus sagt, wenn ihr schon nicht bester Freund mit jedem sein könnt, so bitte ich euch, dass ihr einander in Liebe ertragt. Und das kann jeder. Das kannst du, das kann jeder, das kann auch ich. Auch Geschwister, wo ich nicht immer einer Meinung bin, ich kann sie in Liebe ertragen und tragen. Das bittet Paulus die Gemeinde. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit einem Freund aus der Gemeinde und wir kommen dann natürlich immer wieder auch auf die Gemeinde. Da meinte er, naja, er sieht schon irgendwie, es ist irgendwie ein Stück weit ein Kommen und Gehen. Neue Leute kommen und andere sieht man nicht mehr. Und dann fragt er, ja, woran kann das liegen? Und dann sagt er selber, seine Meinung ist, dass vielleicht man hier und da einfach auch zu schnell beleidigt ist und nicht bereit ist, auch ein bisschen auszuhalten, auch Spannungen auszuhalten als Geschwister. Und es ist einfacher dann zu sagen, tschüss, es gibt ja Angebote hier, es gibt eine Gemeinde und noch zweite und eine dritte. Und ich schaue mal, ob ich mich da nicht wohler fühle. Ich will das jetzt nicht völlig von der Hand weisen, aber zu der Zeit, als Paulus den Brief an Ephesus geschrieben hat, an die Gemeinde in Ephesus, gab es da wohl nur eine Gemeinde. Und Paulus hat gesagt, liebe Leute, ich bitte euch und ermahne euch im Herrn, ertragt einander in Liebe und bemüht euch darum, die Einheit des Geistes zu bewahren. Nämlich, es gibt die Dinge, wo absolute Einigkeit notwendig ist, und das nennt er auch, ein Leib, ein Geist, und dann sagt er, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wenn es da Streitpunkte gibt, da gibt es keine Einigung, das ist richtig. Denn wir haben nur einen Herr, dann muss ganz klar sein, dass es ein Pfeiler des Glaubens ist, der unverrückbar ist. Ein Glaube, nämlich das Wort Gottes ist unsere Richtsturm, und eine Taufe, nämlich auf Jesus Christus, unseren Herrn, oder Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da hat ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. In der Hauptsache müssen wir immer einer Meinung sein. Es gibt ein Zitat, das wird Augustinus zugeschrieben. Er hat das so formuliert seinerzeit, hat ja einige Jahrhunderte nach Christus gelebt, hat eine sehr, sehr turbulente, sehr besondere Bekehrung erfahren und war dann auch wesentlich mitbeteiligt auch an der Glaubenslehre für die nächsten Jahrhunderte. Wird auch heute noch gerne zitiert. Der soll gesagt haben, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Also Friede in erster Linie natürlich untereinander und einen Frieden, den wir von Gott erfahren und hier leben in der Gemeinde, den möchten wir weitergeben. Ja, gut, und Freude im Heiligen Geist, das hoffe ich, dass wir immer wieder das erfahren. Wir haben schon eine Predigt hier an einem Mittwoch gehört über Freude, war sehr gut. kannst vielleicht nachhören. Freude im Heiligen Geist, die brauchen wir. Ja, zurück zu Anfang. Was soll man wählen? Möchte ich nochmal betonen. Wähle Jesus Christus, wähle das Leben. Wähle Gott und sein Reich. Lebe bewusst als Bürger des Königreichs Gottes. Auch wenn du mitten im Leben und mit beiden Beinen in dieser Welt stehst. Und da haben wir eigentlich in der Bibel sehr gute Vorbilder. Ich habe jetzt mir zwei rausgesucht. Es gibt noch mehr. Wir kennen die Geschichte von Josef. Josef war am Ende des, oder mit 30, Anfang 30, war er dann der zweite Mann im Ägypten, der Weltmacht seiner Zeit. War irgendwann mal nach außen hin völlig integriert, hatte bestimmt die gleiche komische Frisur wie die Ägypter, die gleichen Kleider getragen oder die verordnet wurden vom Pharao, ich weiß es nicht. Jedenfalls war er so weit integriert, dass seine Brüder ihn nicht erkannt haben. Und doch blieb er im Herzen ein Hebräer, ein Sohn Jakobs. Und als ihm seine zwei Söhne geboren wurden von einer attraktiven Ägypterin, ich weiß nicht, ob sie sich gestritten haben über die Namensgebung, für ihn war das ganz klar, sein Sohn wird nicht irgendwie Tutanchamon der Dritte oder Vierte oder Fünfte heißen oder sonst irgendwie, sondern der hat den hebräischen Namen gegeben, Manasse Ephraim. Und hat den Befehl erteilt oder die Anweisung erteilt, als dann seine Verwandten nach Ägypten kamen. Wenn einmal Gott sein Volk wieder aus Ägypten herausführen wird, sollen sie seine Gebeine mitnehmen und ihn dort begraben. Er war mit beiden Beinen in Ägypten, musste er sein. Er war verantwortlich für das ganze Land und doch war er Kind des Reiches Gottes und seine Sehnsucht galt Kanaan und dem Reich Gottes. Jahrhunderte später, Daniel, kennen wir auch, ein hoher Staatsbeamter in Babylon, geschätzt wegen seiner Klugheit und Weisheit, aber auch beneidet wegen seines Erfolgs. Daniel hat fast sein ganzes Leben in Babylon verbracht, war nach außen betrachtet auch voll integriert, überlebte mehrere Könige, selbst herrliche Königin, die dachten, sie wären gottgleich und wurden doch dann umgebracht oder sind gestorben. Und doch galt seine Sehnsucht Gott und dem himmlischen Jerusalem. Und so dürfen auch wir leben in dieser Zeit, in dieser Welt. Als, ja, schon mit beiden Beinen hier auf dieser Welt, nicht weltfremd und doch Kinder des Reiches. Das Lied habe ich in jungen Jahren gerne gehört. Der Text kommt von Theo Lehmann, der war Jugendpfarrer, recht bekannter Jugendpfarrer in der DDR. Und 1980, da sah es nach einer Wende noch überhaupt nicht aus. Und in den 80ern habe ich dann auch studiert und ich weiß, wir haben mit einem Professor dann diskutiert und der war felsenfester Meinung, deutsche Einheit wird es nicht geben, das ist jetzt in Stein gemeißelt für alle Zeiten. Er hat damals prophetisch gedichtet, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Ja, was soll man wählen? Wie gesagt, wähle Jesus Christus, wähle ein Leben mit Gott, wähle das Leben. Sei bewusst ein Bürger, lebe bewusst als Bürger des Reiches Gottes und sei aktiv in deinem Glauben. Beim Frühgebet wurde erwähnt, dass eine große Gefahr auch für uns, gerade für uns Christen ist, Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit im geistlichen Leben zuerst, aber auch Gleichgültigkeit vielleicht anderen gegenüber. Sei aktiv in deinem Glauben. Glauben ist keine Privatsache und ohne Werke ist der Glaube tot. Und ja, mein erster Satz, wir haben ja noch keine Wahlen, deswegen nur ganz nebenher, was ich gefunden habe zu dem Thema, das schreibt ein Christ. Ein Christ sollte für die Obrigkeit in erster Linie beten, lesen wir in 1. Timotheus 2,2. Aber zugleich durch sein Verhalten, sein Reden und seine politischen Entscheidungen Licht und Salz im Lande sein, Matthäus 5,13 und 14. Und dann, ein Christ sollte sich bei seiner Wahlentscheidung davon leiten lassen, welche Partei in ihrem Programm den Geboten Gottes am nächsten steht und zugleich eine reelle Chance hat, in die Parlamente zu gelangen und Einfluss wahrzunehmen. Aber wie gesagt, das nur am Rande. Wir haben jetzt keine Wahlen, aber die wichtigste Wahl deines Lebens, wenn du sie noch nicht getroffen hast, dann lade ich dich dazu ein, sie zu treffen heute. Lass uns aufstehen.